Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Hörsaal.
Wir Menschen verändern die Erde. Nicht nur, indem wir Städte bauen und Wälder abholzen, wir verändern auch nachhaltig die Erdsysteme. Und mittlerweile spüren wir die Auswirkungen. Wir hören das jeden Tag in den Nachrichten. Es gibt Dürren, Überschwemmungen und Waldbrände. Und wir merken das auch ganz konkret, wenn, wie hier in Berlin neulich, es einfach mal wochenlang nicht regnet. Ich bin Nina Bust-Bartels und bei uns im Hörsaal geht es heute darum, wie verschiedene Wissenschaften zusammenarbeiten, um die Zerstörung der Erde zu bremsen.
Wir müssen uns nicht nur über das Bremsen Gedanken machen, wir müssen uns auch über Regeneration Gedanken machen. Welche Dominoeffekte, welche Kippelemente gibt es? Sogar das Auftreten neuer Arten, selbst Pandemien spielen da ganz sicher eine Rolle. Und hilft uns das zu verstehen, was die Pfade sind, auf denen sich die Menschheit in Zukunft bewegen wird.
Mit der Klimakrise beschäftigen sich ja verschiedene Wissenschaften. Meteorologen erforschen die Wetterveränderungen, Biologen die Artenvielfalt, Soziologen untersuchen das Verhalten der Menschen. Und all diese Wissenschaften müssen zusammenarbeiten, wenn wir mit den Herausforderungen der Klimakrise umgehen wollen. Das sagt Jürgen Renn. Er ist Wissenschaftshistoriker und Direktor des neuen Max-Planck-Instituts für Geoanthropologie. Geoanthropologie ist eine neue Disziplin, die verschiedene Wissenschaften zusammenbringt. Wie das funktioniert und warum das wichtig ist, das erklärt Jürgen Renn in seinem Vortrag. Gehalten hat er ihn am 13. Mai 2023 beim Salon Sophie Charlotte der Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. Ab und zu verweist Jürgen Renn während seines Vortrags auf die Präsentation und die könnt ihr natürlich nicht sehen, aber er erklärt immer, was gerade zu sehen ist und ihr könnt auch trotzdem gut folgen. Hier kommt Jürgen Renn mit seinem Vortrag Geoanthropologie, eine Wissenschaft für die Herausforderungen des Anthropozäns.
Ihnen allen vielen Dank, dass Sie zu dieser späten Stunde noch wach sind und hierher gekommen sind. Ich werde Ihnen etwas erzählen über ein Projekt, das im letzten Jahr begonnen hat. Es hat in Jena begonnen in Form eines neuen Max-Planck-Instituts. Und das haben wir das Institut für Geoanthropologie genannt. Und was dahinter steckt, das will ich Ihnen heute Abend kurz erläutern. Und ich werde ganz konkret mit den Hintergründen dieser Institutsgeschichte, dieser Gründungsgeschichte beginnen. Hier sehen Sie nochmal eine Übersicht über die Max-Planck-Institute in der Bundesrepublik und auch jenseits Deutschlands. Und Sie sehen, da gibt es drei Punkte in Jena. Es gibt drei Max-Planck-Institute dort, die bilden eine Art Cluster. Für eine kleine Stadt wie Jena ist das eine ganz schöne Häufung von Max-Planck-Instituten. Und das im Jahre 22, also vor einem Jahr, neu gegründete Institut für Geoanthropologie ist einer dieser drei Punkte, gehört zu diesem Cluster. Und was diesen Cluster vereint, sind, dass dort Fragen der Ökologie im weitesten Sinne im Zentrum stehen, sodass es also auch zwischen den Instituten dort vielfältige Kooperationen geben kann und geben wird. Ich erzähle das auch deswegen, weil damit ein Stück weit klar wird, wie die Max-Planck-Gesellschaft Institute gründet, wie sich die Max-Planck-Gesellschaft entwickelt. Und was sich dort in Jena gerade vollzogen hat, ist Teil einer sehr langfristigen Entwicklung, die man unter dem Stichwort Erdsystemforschung zusammenfassen kann. Sie sehen hier die beiden anderen Institute, das Max-Planck-Institut für Biogeochemie in Jena und das Max-Planck-Institut für chemische Ökologie. Beide beschäftigen sich mit der Erdsystemanalyse und dazu gehören auch viele andere Institute, nicht am Standort Jena. Angefangen hat diese ganze Entwicklung am Max-Planck-Institut für Chemie vor langer Zeit in den späten 60er Jahren. Dort hat man eine Abteilung für Atmosphärenchemie besetzt. Das war eigentlich eine ziemlich zufällige Entwicklung. Man hat lange überlegt, wie man eine solche Abteilung besetzt. Dann hat man sich für die Atmosphärenchemie entschieden. Und das hat eine lang anhaltende Entwicklung ausgelöst. Daraus sind weitere Max-Planck-Institute entstanden, unter anderem das Max-Planck-Institut für Meteorologie in Hamburg, das vor kurzem mit dem Nobelpreis für Physik ausgezeichnet wurde, oder Herr Hasselmann Der ehemalige Direktor des Instituts wurde so ausgezeichnet für seine Arbeiten zum Nachweis des menschengemachten Klimawandels. Hier sehen Sie den ersten in dieser Reihe von Max-Planck-Forschern, die zur Erforschung des Klimawandels und des Erdsystems beigetragen haben. Christian Junge, der hier einen Vortrag 1975 hält über die Rolle von FCKWs, Fluorchlorwasserstoffen, die eine wesentliche Rolle gespielt haben bei der Entstehung des Ozonlochs, einer wirklichen Gefährdung der Menschheit, die dann auch an diesem Institut weiter erforscht wurde, insbesondere durch Paul Crutzen, der den Mechanismus entschlüsselt hat, durch den das Ozonloch entstanden ist und der sich dann im Anschluss sehr stark engagiert hat, die Fluorchlorwasserstoffe aus dem Verkehr zu ziehen. Da gab es dann 1987 das Montreal-Protokoll, das im Wesentlichen einen Bann dieser Stoffe ausspricht. Und das hat dann die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass das Ozonloch sich wieder geschlossen hat und damit eine große Gefährdung der Menschheit gebannt werden konnte. Paul Crutzen ist aber hier heute bei mir im Zentrum, weil er im Jahre 2000 in einem Vortrag in Mexiko über den viel umfassenderen Wandel unseres Planeten gesprochen hat, in einer Konferenz, in der es auch um die biologischen und andere Veränderungen auf unserem Planeten ging. Und er war spontan unzufrieden mit der Rede vom Holozän als dem gegenwärtigen Erdzeitalter, weil er der Überzeugung war, dass dies dem planetaren Einfluss von Menschen auf die gesamte Erde nicht gerecht würde. Und spontan in seinem Vortrag erfand er das Stichwort des Anthropozäns als eine Beschreibung dieses neuen, vom Menschen geprägten Erdzeitalters. Und seitdem Paul Crutzen diesen Begriff, den es im Grunde auch schon vorher gab, 2000 populär gemacht hat, ist das ein sehr zentraler Gegenstand von Forschungen, nicht nur in der Erdsystemwissenschaft geworden, sondern auch in der Geologie, in den Geistes- und Kulturwissenschaften. Da gab es eine geradezu exponentiell wachsende Diskussion über diesen Begriff. Der hat die Titelseiten wissenschaftlicher Zeitschriften erreicht, ist aber auch in der breiten Öffentlichkeit wahrgenommen worden. Und dieser Begriff steht auch im Zentrum der Forschung des neu gegründeten Instituts in Jena. Und deswegen werde ich gleich im Folgenden noch ein bisschen darauf eingehen, was dieser Begriff uns eigentlich sagt. Aber ich will zunächst noch mal etwas zum Hintergrund der Entstehung des Instituts sagen. Das Institut hat nicht nur seine Ursprünge in der Geschichte der Erdsystemwissenschaften und in dem von Paul Crutzen geprägten Begriff des Anthropozäns, sondern auch in einer engen Zusammenarbeit zwischen dem Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte hier in Berlin und dem Haus der Kulturen der Welt. Diese Kooperation hat 2012 angefangen und hat sich mit den Implikationen dieses Anthropozänsbegriffs für, man kann es am besten so formulieren, für das Selbstverständnis der Menschheit beschäftigt. Denn es ist klar, wenn die Menschen zu einem geologischen Faktor geworden sind, wenn ihr Einfluss so weit reicht, dass sie das Klima verändern, dass sie die Biodiversität verändern, dass sie mehr Sedimente bewegen als alle Flusssysteme auf dieser Welt, dann muss man das als ein umfassendes wissenschaftliches Problem verstehen, auf das sich nicht nur die Naturwissenschaften beziehen, sondern für das man auch die Geistes-, Kultur- und die Sozialwissenschaften braucht. Und genau diese Dimensionen, diese vielfältigen Dimensionen des Anthropozänbegriffs wurden in dieser Kooperation ausgelotet im Kontext von internationalen Konferenzen, aber eben nicht nur den üblichen wissenschaftlichen, akademischen Konferenzen, sondern auch im Rahmen von Sommerschulen, von Feldforschung, von Aktivitäten, die eine Vielfalt von Akteuren einbezogen. Dazu gehören NGOs, dazu gehören Künstler, dazu gehören Studenten vieler Disziplinen. Und es hat sich daraus das Konzept eines Anthropozän-Campus entwickelt, bei dem man an die Orte geht. Das hat hier in Berlin angefangen, aber es ging dann auch an den Mississippi. Es ging nach Venedig, bedroht immer wieder von Flutkatastrophen. Es ging nach Indien, an die Orte, an denen man die Auswirkungen des Anthropozäns, also der von Menschen gemachten Umweltveränderung, besonders deutlich spürt, aber zugleich mit diesem lokalen Blick eine globale Perspektive verbindet, die es erlaubt, die Zusammenhänge zwischen allen diesen lokalen Ereignissen zu sehen. Und das hat 10 Jahre lang stattgefunden, einigermaßen regelmäßig. Und das Modell hat sich im Grunde weit, fast global, kann man sagen, verbreitet. Und ich glaube, das ist charakteristisch für dieses Thema des Anthropozäns, dass es eben ein Begriff ist, der nicht in einer Spezialdisziplin verbleibt, ein Begriff, der nicht nur mehrere wissenschaftliche Disziplinen zusammenführt, sondern der darüber hinaus in die gesellschaftliche Diskussion hineinreicht und diese auch braucht, um wirklich in seiner Bedeutung erfasst zu werden. Auch die Geologen haben das dann sehr ernst genommen. Es hat eine Weile gedauert, aber inzwischen wird dieser Begriff auch mit den klassischen Techniken der Geologie untersucht, also Stratigraphie, Sedimenterforschung, um festzustellen, ob es wirklich eine solche einschneidende Veränderung unseres Planeten gibt, dass man sie mit den Methoden der Geologie feststellen kann. Das ist natürlich eine ganz besondere Herausforderung. Das ist sozusagen eine Art Geologie der Gegenwart oder sogar der Zukunft. Denn die anderen geologischen Abschnitte der Erdgeschichte, die sind zum Teil eben schon Hunderttausende, wenn nicht Millionen von Jahren alt und haben schon sicher im Sediment ihre Spuren hinterlassen. Beim Anthropozän kann man darüber natürlich noch sehr viel mehr streiten. Aber es gibt eine Arbeitsgruppe, die sich damit intensiv beschäftigt und die schon bisher empfohlen hat, aber es ist ein langwieriger Prozess, das Anthropozän als erdgeschichtliche Einheit festzulegen. Und interessanterweise haben einige der ersten Tagungen dieser Gruppe hier in Berlin am Haus der Kulturen der Welt stattgefunden. Und das Haus der Kulturen der Welt hat übrigens auch einige der Forschungen direkt finanziert, die diese Sedimentuntersuchungen ermöglicht haben. Für mich war das auch deswegen so eindrucksvoll, weil es sozusagen eine Wissenschaft war, die in der Öffentlichkeit stattgefunden hatte, die im Beisein von Aktivisten, von Geologen, von Künstlern, Wissenschaftlern anderer Disziplinen stattgefunden hat und gleichzeitig sozusagen ein Kulturereignis war und nicht nur ein wissenschaftliches Ereignis und viele Diskussionen ausgelöst hat, ohne die wissenschaftliche Ernsthaftigkeit dieses Vorgehens in irgendeiner Weise infrage zu stellen. Also das war kurz sozusagen der andere Zweig der Vorgeschichte der Gründung des Jenenser Max-Planck-Instituts für Geoanthropologie. Es passt sich eben auch sehr gut in die Max-Planck-Landschaft in Jena und anderswo ein. Und es hat seit einem Jahr schon intensiv seine Arbeit aufgenommen und es beschäftigt sich mit der Herkunft des Anthropozäns, wie sind wir da hineingeraten, aber vor allem auch natürlich mit der Frage, wie können wir als Menschheit das Anthropozän bewältigen, wie können wir mit den Herausforderungen des Klimawandels, des Biodiversitätsverlustes und so weiter umgehen. Und jetzt komme ich ein bisschen stärker auf die eigentlichen Themen des Instituts zu sprechen. Den Klimawandel habe ich schon mehrfach genannt. Hier sehen Sie nochmal eine Grafik der Temperaturanomalien in den letzten 20.000 Jahren. Da sehen Sie eine sehr lange, stabile Strecke, so etwa in den letzten 10.000, 11.000 Jahren. Das ist, oder jetzt sollte man besser sagen, das war das Holozän. Das war das Zeitalter, in dem alle menschlichen Kulturleistungen entstanden sind. Und es war eine Zeit außerordentlicher klimatischer Stabilität. Und Sie sehen schon an diesem kleinen Ende da rechts im Bild, dass wir gerade im Begriff sind, diesen stabilen Sektor unseres Erdzeitalters zu verlassen. Und was Sie jetzt sehen, sind Projektionen des IPCC, sehr optimistische und sehr pessimistische Projektionen. Wahrscheinlich liegt die Realität irgendwo dazwischen, wo auch immer sie liegt. Es ist ein dramatischer Wandel, der auch erdgeschichtlich ein Novum ist. Nicht nur, weil die Anomalien so stark zunehmen, sondern auch, weil das alles so schnell geschieht, sodass es praktisch kaum Vorläufer dafür gibt in der Erdgeschichte. Deswegen die Frage, können wir uns an so stark veränderte Zustände anpassen? Was müssen wir tun, um das noch einzudämmen? Zeit, habe ich schon betont, ist ein ganz entscheidender Faktor hier. Wir merken es in vielfältiger Form. Es ist nicht einfach, dass die Temperatur sozusagen wie das Badewasser langsam ansteigt. Es gibt Extremereignisse, es gibt mehr Energie im System. Das führt überall zu katastrophischen Ereignissen. Es ist nicht nur das Klima, es ist der Biodiversitätsverlust. Ich habe es schon genannt. Und insgesamt kann man sagen, das ist die Stärke dieses Begriffs des Anthropozäns, dass er das Ganze als eine systemische Veränderung unseres Planeten betrachtet. Umweltzerstörung, Verlust der biologischen Vielfalt, alles das macht das Anthropozän aus. Und umso wichtiger ist es eben, dass wir das erstmal als Menschheit, als Gesamtphänomen begreifen und darauf reagieren können, aber gleichzeitig natürlich auch die wissenschaftlichen Herausforderungen, die sich damit verbinden, ernst nehmen. Wir haben genügend Wissen, um in einigen dieser Fragen zu handeln, was den Klimawandel betrifft. Aber ich glaube schon, es gibt noch ganz grundlegende Fragen, was diese systemische Verbindung dieser verschiedenen Faktoren betrifft. Also, wir sind schon tief im Anthropozän. Der Mensch ist eine starke treibende Kraft, ist eine geologische Kraft. Das ist eine Konsequenz von komplexen Prozessen, mit denen wir den Planeten im globalen Maßstab zusammenfassen. Und das führt zu systemischen Risiken und kann sogar zu Kollapsphänomenen führen. Und das alles findet in einer unglaublich kurzen Zeit statt. Und das ist eine große Herausforderung für die Menschheit, aber wie gesagt eben auch für die Wissenschaft. Und die Form der wissenschaftlichen Herausforderung ist sozusagen ganz stark eine interdisziplinäre. Man braucht die Perspektiven der Naturwissenschaften, der Geistes- und Sozialwissenschaften. Und um das ganz deutlich zu machen, dass das nicht nur sozusagen eine Gelegenheitszusammenarbeit sein kann, sondern eine systematische, institutionalisierte Zusammenarbeit sein muss, haben wir das Ganze Geoanthropologie genannt. Also Fragen. Wie ist die Menschheit da hineingegangen? Wie ist das überhaupt vor sich gegangen? Wie kann man das historisch verstehen? Das ist eine Frage an die historische Forschung. Aber es ist natürlich auch eine Frage, wie kann man das als komplexes System verstehen? Wenn ich das so sage, muss man wissen, dass der Hintergrund ist, dass auch die Erdforschung, die Geologie, die Erforschung der Atmosphäre, der Hydrosphäre, der Biosphäre, die haben sich in den letzten 30, 40 Jahren zusammengefunden zu einer Wissenschaft, die das gesamte System als komplexes System versteht. Als komplexes, nicht-lineares System. Und jetzt ist die Menschheit als geologischer Faktor in dieses System eingetreten. Und jetzt muss man die Erdsystemwissenschaft sozusagen um diesen Faktor nochmal erweitern. Und natürlich dann die Frage, was können wir, wenn wir das so versuchen, umfassend und systemisch zu verstehen, was können wir über mögliche Trajektorien in der Zukunft aussagen? Hilft uns das zu verstehen, was die Pfade sind, auf denen sich die Menschheit in Zukunft bewegen wird? Hier habe ich das nochmal veranschaulicht, was das für die Erdsystemwissenschaften bedeutet. Wir haben auf der einen Seite die klassischen Erdsphären, die Lithosphäre, die Hydrosphäre, die Atmosphäre. Aber jetzt haben Menschen eine neue Sphäre hinzugeschaffen, die hat man Technosphäre genannt. Das sind die Infrastrukturen, das sind die Städte, das sind die technischen Mittel, mit denen wir diesen Planeten gestalten. Das kann man versuchen, genauso systemisch zu verstehen, wie man die Hydrosphäre oder die Biosphäre verstanden hat. Natürlich mit eigenen Dynamiken, einer eigenen Gesetzlichkeit, aber immerhin auf der gleichen planetaren Ebene wie auch die anderen Sphären. Also darum geht es, die Technosphäre als Teil des Erdsystems zu begreifen. Und ich gebe Ihnen jetzt ein paar Hinweise, warum das nicht nur überzeugend ist, sondern warum es auch wichtig ist, diese Ergänzung vorzunehmen. Die Erdsphären sind durch typische Zeitskalen ausgezeichnet. Am langsamsten sind natürlich die Veränderungen in der Lithosphäre, obwohl wir auch da immer wieder natürlich auch disruptive Ereignisse haben. Erdbeben sind ein Beispiel dafür. Dann haben wir die Kryosphäre, wir haben die Hydrosphäre, wir haben die Atmosphäre. Alle mit ihren typischen Zeitskalen. Aber die Zeitskalen der Technosphäre sind eben extrem kurz. Das ist die Sphäre, die wir als Menschen gestalten mit unseren auch Finanztransaktionen, die zum Teil in Millisekunden stattfinden. Und da könnte man sagen, naja, das ist einfach die Diversität unserer Welt. Aber da diese Sphären alle stark miteinander verkoppelt sind, übertragen sich natürlich auch die kurzen Zeitskalen unserer Technosphäre auf die der anderen Erdsphären. Und am deutlichsten bemerken wir das natürlich beim Klimawandel. Noch ein anderer Hinweis. Wir als Menschen, als Teil der Biosphäre, verbrauchen so ungefähr 90 Watt, so etwas mehr als eine klassische traditionelle Glühbirne. Wenn wir jetzt die Technosphäre runterrechnen, insbesondere jetzt mal in den entwickelten Ländern genommen, auf die einzelnen Individuen, also alles das, was wir verbrauchen, dadurch, dass wir in Städten leben, dass wir Verkehrsmittel nutzen, dann sind wir plötzlich bei 11.000 Watt. Das sind Größenordnungen mehr, als wir als biologische Wesen verbrauchen. Und das hat so seine Logik. Sie sehen hier aufgetragen diese typische Leistung gegenüber dem Körpergewicht. Da liegt der Mensch irgendwo zwischen dem Hund und dem Bären als biologisches Wesen. Aber wenn man das sozusagen als soziales Wesen betrachtet, wenn man diese ganze Technosphäre, die wir geschaffen haben, runterrechnet, dann ist es klar, dass wir weit außerhalb dessen sind, was für die Biosphäre typisch ist. Ja, jetzt zurück zu den Fragen. Wann hat das Ganze angefangen? Das sind sehr grundsätzliche Fragen. Ist diese Steigerung von Energieverbrauch, von Expansivität, ist das sozusagen schon mit der menschlichen Kultur verbunden? Hat es in einem bestimmten Augenblick angefangen? Hat es angefangen, als wir Landwirtschaft angefangen haben zu betreiben, Viehzucht betrieben haben? Hat es etwas mit dem Kolonialismus zu tun? Hat sich sozusagen die Herstellung einer globalen Austauschsphäre durch den Kolonialismus so ausgewirkt, dass wir in diesen sich ständig beschleunigten Zustand geraten sind? War es die industrielle Revolution? Das war die Überzeugung von Paul Crutzen 2000. Oder ist es erst das 20. Jahrhundert, das uns in diese immer schneller ablaufende Entwicklung gebracht hat? Wenn man sich das jetzt mal aus einer großen Distanz als historischen Prozess ansieht, dann ist die erste Phase out of Africa die Verbreitung von Hominiden und später Homo sapiens über den ganzen Planeten. Daran anschließend eine Verbreitung aller unserer Technologien über den ganzen Planeten. Dann hat sich die expansive Form des Wirtschaftens, insbesondere in den westlichen Ländern, ebenfalls zu einem globalen Phänomen ausgeweitet. Und da ist der Kolonialismus, hat da sicher eine große Rolle gespielt. Und schließlich die Frage der Gegenwart, auch Nachhaltigkeit, kann sich die auch global ausbreiten? Denn das ist die Frage, die wir uns stellen müssen. Was immer wir erreichen an Energiewende, an Klimaschutz, an nachhaltigem Wirtschaften, darf kein lokales, darf kein nationales Phänomen bleiben. Das Ganze macht nur Sinn, wenn wir ebenso wie diese anderen Entwicklungen letztlich das Ganze auf die Skala des Planeten bringen. Denn nur das wird uns helfen, den Klimawandel etwa zu bewältigen. Jetzt noch einmal zurück zu einem Phänomen. Und Sie sehen schon, wenn wir uns mit diesem Thema beschäftigen, dann müssen wir dies auf der Grundlage von sehr viel Daten tun, sehr viel unterschiedlichen Daten. Und einige dieser Daten sind hier zusammengetragen. Diese Grafiken sind berühmt geworden. Man nennt sie die Hockeyschläger-Grafiken. Auf der linken Seite findet man sozioökonomische Trends aufgetragen seit 1750 bis etwa zum Jahr 2000. Auf der rechten Seite Veränderungen im Erdsystem, also Anstieg der Treibhausgase, Versauerung der Ozeane und so weiter. Und wenn man sie so aufträgt, sage ich mit einem gewissen Vorwand, wenn man sie so aufträgt, sieht man, dass es so um die Mitte des 20. Jahrhunderts ganz rapide Veränderungen gibt. Und zwar in beiden Klassen von Systemen, sowohl in der globalen Gesellschaft als auch im physikalischen Erdsystem. Das spricht sehr dafür, dass es hier in der Tat eine Kopplung zwischen diesen Systemen gibt. Aber wie die genau aussieht, ob das eine Korrelation ist, welche kausalen Hintergründe da eine Rolle spielen, das ist längst noch nicht erforscht. Also ich muss sagen, ich sehe diese Grafik immer wieder, die ist sehr eindrucksvoll, die sagt uns etwas, aber was sie uns genau sagt, das haben wir immer noch nicht genau verstanden. Und das ist eines der Forschungsthemen, denen wir uns am Jenenser Max-Planck-Institut für Geoanthropologie zugewandt haben. Und diese sogenannte große Beschleunigung, denn so wird sie genannt, ist eben auch der im Augenblick stärkste Kandidat für den formellen Beginn des Anthropozäns. Das Anthropozän wird auf die Mitte des 20. Jahrhunderts wahrscheinlich datiert werden, auch offiziell. Und das passt halt sehr gut in dieses Bild. Aber ob es wirklich stimmt, ist noch eine offene Forschungsfrage. So, was kann man sagen zu der Dynamik, die dahinter steht? Bevölkerungswachstum, kulturelle Evolution, Vermehrung des menschlichen Wissens und der Technologie, immer neue Formen der Energienutzung. Und dann natürlich das Auftreten und die Veränderung der Technosphäre. Wir sehen, dass das ganze System ständig neu konfiguriert wird. Aber insgesamt, wenn wir uns alle diese Phasen, die ich vorhin gezeigt habe, vor Augen führen, sehen wir auch, dass es eine fast universelle Tendenz zur Globalisierung, zur Ausbreitung von Phänomenen gibt und zur Homogenisierung. Und die Frage ist, ja, da sind Feedback-Loops, da sind Rückkopplungsschlaufen am Werk. Die meisten davon sind positiv. Und die Frage, die wir uns natürlich angesichts der großen Beschleunigung stellen müssen, ist, gibt es auch negative Rückkopplung, gibt es auch Bremsspuren, gibt es Bremseffekte oder haben wir sie im Laufe der Geschichte alle eliminiert? Jetzt noch mal ganz kurz konkret zurück zu dem, was wir am Institut in Jena machen wollen. Also zum einen untersuchen wir die Entstehung und den Strukturwandel der Technosphäre. Das wird Sie jetzt nicht mehr überraschen. Zum anderen untersuchen wir die Veränderung des Erdsystems als komplexes, nichtlineares System. Das wird in einer Abteilung geschehen, die überwiegend physikalisch modellierend vorgeht mit Daten über das Erdsystem. Welche Dominoeffekte, welche Kippelemente gibt es? Dann werden wir uns mit einem immer stärker in den Vordergrund tretenden Phänomen, nämlich der Urbanisierung und den veränderten Formen der Landnutzung beschäftigen. Eng damit zusammenhängt die Veränderung der Biosphäre, sogar das Auftreten neuer Arten. Selbst Pandemien spielen da ganz sicher eine Rolle. Und schließlich natürlich mit der gesellschaftlichen Dynamik, die dahinter steht. Ob das aus soziologischer oder ökonomischer Perspektive erfolgen wird, das wird alles noch zu bestimmen sein. Klar ist, dass das ganze Unternehmen nur funktionieren kann, wenn alle diese Perspektiven eng zusammenrücken, wenn man wirklich kooperiert über alle diese Fragen und das nicht wieder in Spezialthemen unterteilt, bei der man dann wunderbare wissenschaftliche Erfolge erzielen kann, bei der man aber nicht die Erkenntnisse gewinnt, die man eigentlich braucht. Und was können das für Erkenntnisse sein? Wir müssen verstehen, Welche Wechselwirkungen gibt es zwischen Veränderungsprozessen, menschlicher Erfahrung, Verhalten und Denken? Und welche davon können erfolgreiche Transformationsprozesse antreiben? Wie können erfolgreiche Transformationsprozesse überhaupt aussehen? Das ist ein breites Thema. Ich gebe Ihnen deswegen nur mal einen kleinen Eindruck, mit welchen Mitteln wir das untersuchen. Wir installieren dort gerade eine Modellierungsumgebung, weil viele dieser Phänomene lassen sich durch Modellierungen veranschaulichen. Und diese Modellierungen werden dann diskutiert und konfrontiert mit verschiedenen möglichen Vorschlägen. Also man versammelt Policymaker, Stakeholders, aber auch Schulklassen und diskutiert, welche Vorschläge man sich denken kann, um bestimmte Probleme zu bewältigen. Modelliert dann die Konsequenzen und kann erneut darüber reden. Hintergrund ist, dass uns unsere Intuition, was solche Trajektorien betrifft, oft sehr stark täuschen. Es sind hochgradig nicht lineare Effekte, die da auftreten. Und wenn man sich das sozusagen im Rahmen einer flexiblen Modellierung anschaut, dann kann man anders darüber diskutieren und auch seine Intuition gegebenenfalls ändern. Und man verschafft sich natürlich eine Vielzahl von Informationen, die man vielleicht aus einer eher spezialistischen Expertiseposition nicht im Blickfeld hat, wenn man das auf diese Weise zusammenführt. Ja, also was kann man sagen? Wir haben jetzt gerade erst angefangen, aber die Hoffnung ist natürlich, dass wir Erkenntnisse gewinnen können über Brücken zwischen den lokalen und globalen Dimensionen, dass wir darüber nachdenken müssen, wie individuelle Akteure die Erfahrung machen können, dass das, was sie tun, was sie an Lösungsbeiträgen leisten können, auch auf einer globalen Ebene zu einer gewissen Selbstwirksamkeit bringen können. Und auch da kann man hoffen, dass gerade der nichtlineare Charakter dieser Veränderung uns an bestimmter Stelle einfach auch helfen wird, die Hebel zu finden, die wir brauchen, um die Veränderungsprozesse, die sozusagen zu einem guten Anthropozän, wie es Paul Crutzen mal formuliert hat, führen, dass wir die wirklich auch finden. Also, damit bin ich auch schon fast am Ende zunächst mal meiner kurzen Einführung. Die große Beschleunigung noch mal ganz am Schluss, die wird sicherlich zu einem Kollaps führen. Die Ressourcen des Planeten sind endlich. Wir können nicht auf ewig in einer Wachstumsdynamik verbleiben. Wir müssen uns nicht nur über das Bremsen Gedanken machen, wir müssen uns auch über Regeneration Gedanken machen. Es sieht so aus, dass wir die ehrgeizigen Paris-Ziele von 1,5 Grad wahrscheinlich verfehlen werden. Also es werden Dinge passieren, die nicht sehr erfreulich sind. Und deswegen ist schon die Frage, welche Regenerationsdynamiken gibt es? Und dieses müssen wir verstehen und wir müssen es umfassend verstehen. Und der Anthropozän-Begriff ist da sozusagen ein Leitbegriff, in dem wir unser Handeln so orientieren können, dass wir nicht am einen Ende irgendwas retten und am anderen zerstören wir es wieder, weil wir wirklich die Probleme auch in ihren Zusammenhängen verstehen müssen. Wir haben in Jena angefangen, darüber zu diskutieren. Der Anthropozän-Begriff, habe ich Ihnen eingangs erläutert, wird stark gerade diskutiert, auch kontrovers diskutiert. Ist das ein erneuter Versuch des westlichen Kapitalismus, mit seinen Begriffen die Welt zu dominieren? Oder ist das vielleicht doch ein einigender Leitbegriff, der den globalen Norden und den globalen Süden, Naturwissenschaften ebenso wie Geistes- und Sozialwissenschaften zusammenbringt? Das muss man diskutieren. Aber wir machen auch ganz konkrete Projekte mit Wissenschaftlern, die sich auch Resilienz ebenso wie Kollapsphänomene in der Vergangenheit anschauen, die einfach versuchen auch zu lernen, was man aus Menschheitserfahrungen an Einsichten gewinnen kann, um die Herausforderung des Anthropozäns zu bewältigen. Und das tun wir natürlich nicht alleine, sondern das tun wir im Zusammenhang nicht nur mit den Jenenser Partnern, nicht nur mit den anderen Partnern in der Max-Planck-Gesellschaft, die sich mit ökologischen Fragen und Fragen des Erdsystems beschäftigen, sondern wir tun dies eben auch international. Das ist die Rolle, die das Institut sich gegeben hat, eine Art Drehscheibe für den Austausch zu diesen Themen zu sein. Was aber eben ein Max-Planck-Institut bieten kann, ist eine gewisse Stabilität für diesen Austausch zu schaffen, sodass man das nicht nur bei Gelegenheit von Konferenzen oder gelegentlichen Projekten machen kann, sondern dass man diese großen Fragen auf Datengrundlage, ich erwähnte es schon, mit Hilfe von Modellierung, aber auch von reflexiven Diskussionen, wie sie charakteristisch sind für die Geisteswissenschaften, langfristig bearbeiten kann. Und damit bin ich am Ende meiner kurzen Vorstellung und ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit an diesem langen Abend.
Wissenschaftshistoriker Jürgen Renn war das mit seinem Vortrag Geoanthropologie, eine Wissenschaft für die Herausforderungen des Anthropozäns. Er hat ihn am 23. Mai 2023 beim Salon Sophie Charlotte der Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften gehalten. Ich bin Nina Bust-Bartels und sage Tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.